Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute soll es mal darum gehen, warum manche Menschen sich keine Ziele setzen sollten. Und wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, vielleicht mein Hungerstoffwechselbuch schon gelesen hast oder sogar bei mir im 1:1-Coaching bist, dann wirst du wissen, hey, ganz oft empfehle ich es doch, dass man sich mit seinem Warum auseinandersetzen sollte. Vielleicht auch ein ganz klares Ziel formulieren sollte. Warum sage ich dann jetzt das Gegenteil? Das möchte ich einmal aufdröseln. Also, es gibt natürlich wie so oft verschiedene Menschen, für die verschiedene Empfehlungen passen. Und das ist ja auch genau das Problem bei einem Buch oder so. Da kann ich immer nur so ein bisschen allgemeine Informationen rausgeben. Das Buch kann nicht mit dir reden, das kann es nicht individualisieren. Und genau deswegen kommen ja auch so viele Leute zu mir ins 1:1-Coaching, weil sie sagen, ich verstehe die Methode grundsätzlich, ich verstehe dies, ja, was dahinter steht, was ich an sich machen soll. Aber entweder klappt es bei mir nicht oder ich schaffe es einfach nicht, das, was du mir sagst, umzusetzen. Ich brauche da doch eine intensivere Betreuung. Und für all die Leute, die können ja einfach auf carvencoaching.de gehen. Also einfach carven wie mein Nachname und dann coaching.de. Ihr findet den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Da kann man sich einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Und dann wird man angerufen und wir machen einfach mal eine coole Strategie, wie wir in deinem Fall in den nächsten Wochen vorgehen würden. Und die Strategie kannst du dann alleine umsetzen oder auch mit uns als Coaches, das dir natürlich überlassen. Insofern, wenn dich das interessiert oder du noch nicht den Abnehmerfolg hast, den du gern hättest, geh mal auf carvencoaching.de und bewirb dich einfach, kostet ja nichts. Genau, insofern, warum empfehle ich da manchen, sich keine Ziele zu setzen? Für die meisten Leute ist das in meinen Augen schon sinnvoll. Ja, das Warum ist tatsächlich für jeden sehr, sehr wichtig. Also zu wissen zum Beispiel, warum will ich denn abnehmen in dem Fall? Denn man wird einfach irgendwann mal einen Tiefpunkt haben. Das ist ganz normal. Es wäre gelogen, wenn ich sage, abnehmen ist immer Friede, Freude, Eierkuchen und klappt immer perfekt und jeden Tag nimmst du ab. Abnehmen funktioniert nicht in einer geraden Linie. Du hast Momente, wo du sehr viel abnimmst, dann stagniert es mal ein paar Tage, dann nimmst du wieder einen Drop ab. Und da muss man so ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen. Abnehmen ist ein Marathon und kein Sprint. Ja, du wirst das Gewicht, je nachdem, wie viel du abnehmen willst, ja auch nicht innerhalb von 2, 3, 4 Wochen zugenommen haben. Und ja, es wird auch länger als 2, 3 Wochen dauern, das wieder abzunehmen. Realistisch sind so 1 Kilo pro Woche. Auch 0,5 Kilo die Woche ist schon ein super Ergebnis. Bei mir im Coaching schaffen ganz viele in 10 Wochen vielleicht so 5 bis 15 Kilo. Ja, das heißt im Durchschnitt, je nachdem, manche schaffen ein paar Kilo mehr, manche ein paar Kilo weniger. Im Durchschnitt ist das so 1 Kilo die Woche. Und das ist schon ein super Ergebnis, aber ich habe ja auch Leute dabei, die wollen 20, 30, 40 oder noch mehr Kilo abnehmen. Da muss klar sein, dass es trotzdem nicht in einer Woche gemacht ist. Und da ist das Warum einfach ganz, ganz wichtig, denn wenn du mal einen Tiefpunkt hast, dann kannst du dich daran erinnern, wofür du das machst. Und das muss ein starker Antrieb sein. Wenn der Antrieb nur ist, ja, der Kollege hat mal einen blöden Spruch gebracht, dann ist das eine externe Motivation, die nicht besonders groß ist. Wenn der Anspruch aber ist, hey, ich will die Rückenschmerzen loswerden, wieder mit meinen Enkeln spielen, mich wieder wohler in meinem Körper fühlen, mich wieder lieber angucken, wieder selbstzufriedener sein oder was auch immer, dann ist natürlich eine sehr starke Motivation. Da kann man auch mal aufschreiben, was verändert sich denn zum Positiven, wenn ich das erreiche und was verändert sich zum Negativen, wenn ich jetzt nichts verändere. Ja, mach das gerne mal mit als Übung. Schnapp dir einen Zettel, einen Stift und schreib auf, warum willst du eigentlich abnehmen und was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du das nicht erreichst, dieses Ziel, oder was würde sich verändern, wenn du es erreichst. Also das Warum ist immer ein super Motivator, aber dieses Warum müssen wir jetzt ja irgendwie erreichen. Dafür kann man ein Ziel definieren, kann das zum Beispiel mit der SMART-Formel ausformulieren, also ganz klar einen Zeitpunkt festsetzen und gucken, dass es realistisch ist und ein klares Datum und so weiter. Aber es gibt Leute, denen ich davon abrate und das sind die Leute, die eh schon zu perfektionistisch sind. Die versuchen, alles richtig zu machen, die versuchen, ihre Anerkennung daraus zu ziehen. Das ist natürlich leider oft ein unbewusster Prozess. Darüber ihre Anerkennung ziehen, dass sie alles gut machen, dass sie Erfolge haben und so weiter. Das sehen wir ganz, ganz oft bei Menschen. Und genau deswegen habe ich ja zum Beispiel auch eine studierte Psychologin mit im Team, die einen Master in Gesundheitspsychologie hat. Wir machen natürlich keine reine Therapie, es ist immer der Fokus der Ernährung bei uns. Aber es gibt Leute, die haben einfach Themen, die aufgearbeitet werden müssen. Die verstehen natürlich, dass rational der Apfel besser ist als eine Schokolade und dass es nicht sinnvoll ist, nur 800 Kalorien am Tag zu essen. Aber mental ist es halt einfach ganz, ganz schwer, dieses, was man rational versteht, umzusetzen. Denn der Mensch ist eben ein emotionales Wesen. Auch wenn ich rational verstehe, dass mein Handeln mir langfristig schaden kann, kann es sein, dass ich es in diesem Moment nicht ändern kann. Ja, ich meine, jeder, der Alkohol trinkt, raucht oder Schokolade isst, der weiß, dass es langfristig in großer Menge nicht sinnvoll wäre. Aber in dem Moment, wenn man halt Stress hat oder Co., kann man vielleicht nicht anders. Und da kann vielleicht jeder nachvollziehen, wie es ist, etwas rational zu verstehen, aber emotional trotzdem entgegengesetzt zu handeln. Und ja, es gibt häufig Menschen, die vielleicht auch mal irgendwo ein einschneidendes Erlebnis hatten, vielleicht im Elternhaus, vielleicht von den Freunden in der Schulzeit oder von einem Partner. Gerade auch Menschen, die ja vielleicht nicht magersüchtig sind, aber so dieses zwanghafte Essen kennen zum Beispiel. Die wissen, hey, ja, Magersucht entsteht genau oft so, dass gerade auch oft junge Mädchen betroffen sind, die darüber ihre Anerkennung bekommen und dann kriegen sie Lob, boah, wie toll dünn du bist und wie viel du wieder abgenommen hast und dann sind sie selbst auch stolz drauf, sie können damit zeigen, wie diszipliniert sie sind, was sie alles schaffen, was sie alles erreichen, wie stark sie sich selbst zurücknehmen können, bis das halt übers Ziel hinausschießt und dann nicht mehr ein Normalgewicht wird, sondern irgendwann zu wenig wird und dann sagt das Umfeld vielleicht, hey, 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 jetzt hör auf, aber dann ist es schon zu tief im Kopf verankert, dann ist dieser Dopamin-Kick von ich krieg Anerkennung, ich beweise es mir selbst und ich beweise es allen anderen, halt schon zu groß. Und das ist ja nicht nur im Bereich Magersucht so. Ja, das haben wir in vielen Bereichen. Also das ist so das Spannende bei uns im 1-zu-1-Coaching. Es gibt ganz verschiedene Themen, die aber oft ähnliche Ursachen haben. Ja, es gibt Menschen, die haben die innere Blockade eben genau aus solchen Gründen, essen dann teilweise viel zu wenig, ja, nehmen nicht mehr ab, wundern sich, warum sie nicht abnehmen, aber weil sie massiv zu wenig essen und absolut im Hungerstoffwechsel sind. Es gibt auch andere, die das Problem vielleicht in die andere Richtung haben. Ja, die sagen, hey, ich wiege zu viel und ich weiß, ich sollte mal weniger essen, aber irgendwie schaffe ich es im Alltag nicht. Bei manchen sind es vielleicht Emotionen wie Stressessen oder Co., mit denen sie das kompensieren. Bei wieder anderen ganz einfaches Beispiel. Ja, wenn ich jetzt, wenn mein Partner mir das Gefühl vermittelt, dass das gemeinsame Essen was super Wichtiges für ihn ist, oder mein körperliches Aussehen oder sowas. Und er glücklich mit meinem körperlichen Aussehen ist. Auch wenn du dich vielleicht unwohl fühlst, ja, und sagst, hey, ich fühle mich eigentlich zu dick und das ist ungesund. Aber der Partner sagt, ich mag so. Oder er sagt, dieses gemeinsame Essen oder Wein trinken oder was auch immer ist super wichtig. Und du hast dieses unterschwellige, unbewusste Gefühl von, wenn ich mit ihm nicht mehr den Wein trinke, nicht mehr zusammen esse oder abnehme, dann liebt mich mein Partner vielleicht nicht mehr. Dann kannst du rational verstehen, wie du willst, dass du der Apfel gesünder ist oder dass es gesünder wäre, wenn du ein bisschen abnehmen würdest. Du wirst dich immer selbst sabotieren, weil du natürlich nicht die Liebe deines Partners aufs Spiel setzen willst. Und die gute Nachricht ist, das muss man meist gar nicht. Ja, wir malen uns oft im Kopf die schlimmsten Szenarien aus, die in Wahrheit gar nicht eintreten. Und wir lassen es gar nicht drauf ankommen. Ja, statt einfach mal zu testen und zu sagen, na gut, ich verändere es mal. Und dann kann ich ja mit meinem Partner drüber reden, ob ihn das stört. Und vielleicht sagt er ja, nee, alles gut und ich unterstütze dich total. Aber wir lassen es gar nicht drauf ankommen. Wir malen uns im Kopf so das Worst-Case-Szenario aus und schmeißen die Flinte dann meist nach dem ersten Tag wieder ins Korn sozusagen. Das finde ich total, total schade, weil man total viel Potenzial und tolles Lebensgefühl einfach auf der Strecke lässt, was man spüren könnte, wenn man sich trauen würde, den Weg zu gehen. Ich bin jetzt sehr, sehr viel ausgeschweift zu der Frage, warum ich manchen nicht empfehle, Ziele zu setzen. Und ich möchte sogar noch ein bisschen mehr ausschweifen. Ich möchte mich ein bisschen was von mir erzählen. Wir saßen nämlich letztens in dem Coaching und da haben wir ein ganz tolles Gruppencoaching und wir waren, glaube ich, knapp 2 Stunden drin. Ja, ganz viel über Ernährung gesprochen, ich habe ganz viel beraten, habe die Ernährung analysiert von den Leuten und so weiter. Und am Ende waren wir, glaube ich, noch zu viert waren wir, glaube ich, noch nach knapp 2 Stunden. Und dann fing ein sehr persönliches Gespräch auch an, wo wir sehr viel aus unserer persönlichen Erfahrung auch erzählt haben und wie wir da hingekommen sind, wo wir sind, auch ernährungstechnisch. Und ich habe das schon immer mal so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht auch nicht in der Tiefe und fand es aber so ein schönes und ehrliches Gespräch, dass ich mir gedacht habe, ich greife das hier nochmal in der Podcast-Folge auf, zumindest meinen Blick, den Blick der anderen Teilnehmer möchte ich natürlich intern lassen, wir haben einfach im Coaching eine super krasse Vertrauensbasis und insofern soll es auch im Coaching bleiben. Wie gesagt, jeder, der das selbst erleben möchte, kann einfach auf carvencoaching.de gehen und sich da eintragen, aber ansonsten möchte ich das natürlich intern halten. Im Endeffekt habe ich aber gesagt, dass ich mich da wiedererkenne, ja, dass ich auch sehr viel über Anerkennung funktioniere und gerne Anerkennung bekomme Und bei mir kommt das daher, dass ich in meiner Jugendzeit sehr, sehr krass gemobbt wurde. Also ich habe dann irgendwann mit 14, 15 angefangen, Computer zu spielen. Und die Oberschulzeit war nicht die schönste Zeit in meinem Leben. In der Schule hatte ich super viel Mobbing erlebt und habe mich dadurch auch noch mehr in diese Computerwelt zurückgezogen. Und habe eigentlich nichts anderes mehr gemacht, als zur Schule zu gehen, danach so lange wie möglich am Computer zu hängen und dann zu spät ins Bett zu gehen und übermüdet wieder in die Schule zu gehen. Und im Endeffekt war ich im echten Leben ein Außenseiter. Also ich hatte einen Freundeskreis, aber die Freunde, denen ging es allen mehr oder weniger genauso. Und ich war jetzt nicht der, den man als den Coolen aus der Klasse bezeichnet hätte. Und im Spiel war ich halt jemand und habe mich dann in diese Welt geflüchtet. Und irgendwann saß ich da mit 16, 17, 18 und dachte mir, was kannst du eigentlich? Das ist so schade, wie du unter deinem Potenzial bist. Ich sehe anderen, bin ich zum Glück die gewechselt nach der Oberschule, als ich mein Abitur gemacht habe, auf eine neue Schule. Und da hat sich ganz viel geändert. Da war ich reifer, da waren die Mitschüler reifer, da war ein ganz anderes Umfeld. Es war eine Hochschule mit dem Schwerpunkt Sozialwesen, also auch ein anderer Schlag Mensch vielleicht. Und da hat das Mobbing dann auch schlagartig aufgehört, was für mich natürlich sehr, sehr schön war. Aber da habe ich auch gesehen, hey, ich habe Leute um mich rum. Ich erinnere mich ganz genau an den Basti aus meiner Parallelklasse und der hat Kampfsport gemacht. Der hat aber auch Fitness, also Kraftsport gemacht. Der hat, ich glaube, 3, 4 Sprachen gesprochen. Der konnte aber irgendwie gefühlt auch mit jedem Instrument spielen. Also der hat sich an die Gitarre gesetzt und zumindest was klimpern können. Und am Klavier und am Schlagzeug auch. Also er konnte vielleicht nicht überall perfekt spielen, aber irgendwie konnte der super viel. Und ich dachte so, was kannst du eigentlich? Du kannst nichts, weil du die letzten 10 Jahre nur Computer gezockt hast. Dann kamen sofort diese Glaubenssätze in mir hoch, so jetzt ist es zu spät und Leute, die richtig gute Sportler werden, fangen mit 5 an und nicht erst mit 18 und so. Und dann habe ich ganz schnell diesen Gedanken verbannt und habe mir gesagt, Jasper, wenn du mal in irgendwas gut werden willst, dann fang einfach an. Und innerhalb von 5 bis 10 Jahren kannst du in allem gut werden. Und dann bist du halt nicht mit 18 der coole Sportler, sondern erst mit 25 oder 30, aber lieber das als nie. Ist ganz witzig, weil ich habe tatsächlich genau das gedacht und jetzt bin ich 30. Also auch das eine lustige Reflexion für mich selbst natürlich, der letzten 10, 12 Jahre. Aber im Endeffekt habe ich dann angefangen, ganz viel zu machen. Ich habe angefangen, Musik zu machen, ich habe angefangen zu fotografieren, ich habe mit Kraftsport angefangen, da war ich so 17 muss ich gewesen sein. Ich habe angefangen, super viel zu machen und am Fahrrad zu schrauben und habe super viele Hobbys gehabt. Und ich habe in dem Moment noch gar nicht gemerkt, dass eigentlich so eine kleine gebrochene Seele in mir drin ist, die gerade versucht, das zu kompensieren und anerkannt zu sein, dazuzugehören, ja, cool zu sein. Und bei mir hat sich das über diese Hobbys ausgelebt, auch ganz stark über den Sport. Bei anderen Menschen kommt da halt auch das Essen. Ja, entweder zu viel essen, weil man dieses gebrochene Kind in sich hat, was dann sich ein positives Gefühl übers Essen schaffen will. Oder auch eben das andere, wo man sagt, hey, ich esse immer weniger und zeig den anderen jetzt mal, wie schlank ich sein kann, wie toll ich mich disziplinieren kann. Beides halt natürlich super gefährlich. Bei mir war es eher der Sport. Insofern war es körperlich zum Glück für mich nicht so ungesund. Aber psychisch hat es mich eigentlich trotzdem belastet, weil ich mich komplett da reingestürzt habe. Ja, Muskeln aufbauen. Ich habe zu der Zeit vielleicht 58 Kilo auf 1,80 Meter gewogen, war also sehr, sehr dünn. Das heißt, ja, ich habe ganz viele Diäten ausprobiert, um zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn man keine Kohlenhydrate isst oder wie es sich anfühlt, wenn man nur 1-mal am Tag isst oder 8-mal am Tag isst. Ich war aber in dem Sinne nie übergewichtig. Ich weiß trotzdem sehr gut, wie es sich anfühlt, sich für seinen Körper zu schämen oder sich nicht wohl im eigenen Körper zu fühlen oder seinen Selbstwert über den Körper zu ziehen. Also auch das kenne ich alles. Das sind, wie gesagt, sehr ähnliche Muster, auch wenn es individuell unterschiedliche Themen sind, wo man herkommt so ein bisschen. Genau, und dann habe ich sehr viel Sport gemacht, habe auch sehr viele Muskeln aufgebaut, habe dann irgendwann über 80 Kilo gewogen, also habe irgendwie so 25 Kilo aufgebaut oder so und hatte trotzdem noch ein Sixpack und alles. Also ich war schon für meine Verhältnisse deutlich muskulöser geworden so und habe sehr stark meinen Selbstwert darüber bezogen. Über die sportliche Leistung, die ich bringe und über das Auftreten, was ich quasi habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, das macht mich nicht glücklicher. Als ich endlich 60 Kilo gewogen habe, wollte ich 70 Kilo haben und mehr Muskeln haben. Und als ich 70 gewogen habe, wollte ich 80 Kilo haben und mehr Muskeln haben. Und als ich 80 gewogen habe, dachte ich, das ist es, das soll es sein. Jetzt will ich 90 Kilo wiegen. Und ich habe gemerkt, eigentlich macht mich das unglücklich. Ich esse zu Zeiten, wo ich keine Lust habe zu essen. Ich esse Lebensmittel, die mir nicht schmecken. Ich mache das ganz, ganz viel aus Zwang und nicht mehr, weil ich es eigentlich machen möchte. Und da habe ich zum ersten Mal erkannt, dass ich ein Selbstbild von mir aufgebaut habe als der Sportler. Und dass mich das eigentlich nicht glücklich macht, sondern einschränkt. Und dann habe ich irgendwann auch den Switch gemacht, ganz natürlich, weil es mich gar nicht mehr erfüllt hat, so viel Sport zu machen. Das war für ein paar Jahre super und ich glaube auch mit 18 bis Mitte 20 hat man vielleicht eine Lebensphase, wo alles sehr egozentrisch ist und wo man im Mittelpunkt steht und mal wissen möchte, wie viel kann ich leisten und was kann ich schaffen. Und das ist auch okay, aber je älter ich wurde, desto mehr wollte ich eigentlich was zurückgeben und anderen Menschen helfen und mein Wissen weitergeben an junge Menschen, die Ernährung lernen wollen oder an Menschen, die abnehmen wollen, die gesünder werden wollen. Deswegen habe ich dann Bücher geschrieben, habe als Dozent Studienbriefe geschrieben und staatlich prüfen lassen und auch zertifizieren lassen, mit denen sich heute neue Ernährungsberater ausbilden. Und deswegen mache ich auch den Job, den ich mache und helfe ganz, ganz vielen Menschen beim Abnehmen, weil ich gar nicht mehr mich im Mittelpunkt sehe. Ich muss nicht mehr diese sportliche Leistung bringen. Das habe ich so ein bisschen für mich durchgespielt. Jetzt ist mir wichtiger, anderen zu helfen. Aber das war eine ganz, ganz schwierige Phase für mich, weil da so eine Zwischenphase war, wo ich nicht mehr die sportliche Leistung gebracht habe, nicht mehr das körperliche Auftreten hatte, weil ich nicht mehr so hinterher war, so viel zu trainieren und zu essen und so weiter. Aber ich habe noch meinen Selbstwert darüber bezogen. Und da habe ich gemerkt, oh, okay, mir geht es damit gerade sehr schlecht, weil wenn man seinen Selbstwert über die Muskeln bezieht, aber nicht mehr die Muskeln und die Leistung wie früher hat, dann fühlt man sich natürlich dementsprechend weniger wert. Und da habe ich dann ganz, ganz viel an mir gearbeitet, mal geguckt, hey, was für ein Selbstbild habe ich und wo kommt das her und warum habe ich das und wie kann ich das ablegen? Und eigentlich bin ich doch genauso viel wert, egal ob ich ein Kilo Muskeln mehr oder weniger habe. Rational ist einem das natürlich klar, aber es ist halt schwer, das emotional auch zu spüren. Und da gab es eine Phase, wo ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt habe. Und ich bin trotzdem jemand, der zu Extremen neigt. Und es ist auch, glaube ich, vollkommen okay, wenn man Anerkennung mag und darüber auch Wert darüber bezieht oder sagt, hey, das ist ein schönes Gefühl. Es darf halt nur nicht zu extrem werden. Es darf nicht das ganze Selbstbild darauf aufgebaut sein. Und ich muss auch heutzutage manchmal noch gucken. Ich hatte diese Phase, als ich als Teenager dann gedacht habe, hey, ich muss jetzt mit allem anfangen und alles irgendwie möglichst gut machen, um dazuzugehören und ich fotografiere und mache Musik und mache Sport und alles. Ich bin dann irgendwann so ein bisschen sogar übers Ziel hinausgeschossen. Also ein bisschen wie bei dem Beispiel mit den Leuten, die zu wenig essen, wo anfangs die Leute noch alle jubeln und sagen, super, hast du abgenommen und irgendwann sagen alle, halt, jetzt wird's gefährlich. Anfangs war es natürlich irgendwie cool und ich habe da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dazugehört. Aber irgendwann wurde ich den Leuten, und auch das wieder in Anführungszeichen, zu perfekt. Ich hatte auf einmal Erfolge, mit denen die Leute nicht mehr zurechtgekommen sind und wo ich mich dann nicht mehr getraut habe, drüber zu reden, weil die Reaktion komisch war. Und aus dem, der halt irgendwie, hey, cool, der macht Fitness, wurde halt jemand, der jede Mahlzeit vorplant und der gar keinen Alkohol mehr trinkt und der immer nur ganz genau sagt, an dem Tag gehe ich um die Uhrzeit zum Sport, komme, was wolle, sodass es irgendwann eher dafür gesorgt hat, dass ich wieder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zum Outsider wurde, weil ja, die meisten aus der Klasse oder der Gesellschaft also damit gar nichts mehr anfangen konnten. Denen war das wieder viel zu extrem. Und ja, ich glaube, was ich so ein bisschen dann eben lernen musste, ist zu sehen, ah, wo kommt das her, warum habe ich dieses Verhalten und natürlich auch, wie lege ich das wieder ab, um einfach am Ende des Tages auch eine glückliche Mitte in meinem Leben zu finden. Und ich sehe da, wie gesagt, eben ganz, ganz viele Parallelen zu den Leuten, die bei uns im Coaching sind und die abnehmen wollen und die Herkunft, ja, ob jemand zu viel isst oder zu wenig isst und ob es aufgrund von ja, was auch immer, Anerkennung oder Disziplin zeigen oder Stress oder Co. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Aber bei vielen Menschen ist einfach so, dass deutlich mehr dahinter steht als einfach nur, ja, ich habe halt ein paar Kalorien zu viel gegessen. Und da macht man sich natürlich zu leicht damit zu sagen, ja, zähl einfach Kalorien oder Co. Und da gibt es einfach auch Menschen, die setzt es so sehr unter Druck, um jetzt den langen Bogen einmal zu schließen, sich da Ziele zu setzen und zu sagen, ich muss aber in 10 Wochen 10 Kilo abnehmen, dass die das so unter Druck setzt, dass die es eigentlich noch schlimmer machen. Ja, dass sie dann zum Beispiel wieder in diese Teufelskreis kommen von, es setzt mich so unter Druck, ich krieg Stress essen. Oder es setzt mich so unter Druck, ich esse wieder gar nichts mehr. Und der Stoffwechsel fährt wieder komplett runter. Oder auch dieses, okay, wenn ich 10 schaffen kann, wie wäre es, wenn ich auch versuche, 12 zu schaffen? Dann wäre ich ja noch besser und so. Also bei manchen Menschen muss man den Druck tatsächlich einfach rausnehmen. Und dann ist es viel leichter. Ich hatte auch gerade eine Kundin, es sind Pärchen, die im Coaching sind und die waren für 10 Wochen gerade dabei, haben auch tolle Ergebnisse beide, richtig viel abgenommen. Ich glaube eher 9 Kilo oder so, sie, ich weiß es gerade nicht auswendig, 6 Kilo oder so, ich habe es nicht auswendig im Kopf. Und die haben sich dann entschieden und gesagt, hey Jasper, wir wollen gerne länger dabei bleiben, uns tut es einfach gut. Ja, die haben auch schon super viel Wissen und so, die sind super engagiert. Liebe Grüße, falls ihr das hier hört an der Stelle. Die sind super, super wissbegierig und haben super, super viele Infos schon, aber haben gesagt, hey, uns hilft das einfach. Und was ich dann auch total spannend fand, war das Feedback von ihr, wo sie sagte, hey, ich möchte das gern auch direkt für ein Jahr machen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache das für ein halbes Jahr weiter und ich habe aber ein Ziel, was ich genau in einem halben Jahr erreichen möchte. Also das ist in ihrem Fall so. Sie sagt, ich möchte so und so viel abnehmen, das ist in einem halben Jahr realistisch. Aber wenn ich jetzt für ein halbes Jahr dabei bleibe, dann setzt mich das wieder unter Druck. Weil dann muss ich dieses Ziel in diesem genauen halben Jahr erreichen. Und eigentlich will ich so ein bisschen den Druck rausnehmen. Und wenn ich das Jahr nehme, dann kann ich das Ganze viel entspannter angehen. Ja, super, super spannendes Feedback gewesen. Und freue ich mich sehr, dass die beiden jetzt noch dabei sind und wir das Ganze entspannt machen können, aber trotzdem eben, dass ich sie ganz, ganz lange noch begleiten kann. Genau, insofern wollte ich im Endeffekt einfach einmal erzählen, dass Menschen sehr individuell sind und dass natürlich Tipps, die allgemein auch vielleicht für viele Leute zutreffen und vielleicht auch für 80% zutreffen, es natürlich immer noch diese 20% gibt, die da so ein bisschen aus dem Raster fallen und wo man vielleicht anders vorgehen muss. Und eine Anekdote, die ich auch noch erzählen möchte, ist, weil es mir in letzter Zeit häufiger vorgekommen ist, wie ich mit Klavierspielen umgehe. Das finde ich ganz, ganz witzig, weil ich habe mir vor einer Weile ein Klavier, also so ein E-Piano geholt und spiele darauf ein bisschen. Und manchmal zeige ich davon was in meiner Instagram-Story. Und dann kommen ganz viele Leute, die super nett meinen und sagen so, hey, ich habe noch einen Tipp, wie du besser spielen kannst. Oder ich bin Musiklehrer. Oder nimm doch gleich die zweite Hand dazu. Oder pass auf, dass du das und das so und so machst. Sonst lernst du es nicht so schnell. Und das ist super nett gemeint. Ich verstehe es auch gar nicht falsch. Aber ich habe mir tatsächlich beim Klavierspielen das Ziel gesetzt, mir keine Ziele zu setzen. Das ist die Herausforderung für mich. Denn als ich damit angefangen habe, kam ich ganz schnell wieder in diesen Modus rein, zu sagen, hey, wie viele Lieder schaffe ich es wohl im Jahr auswendig zu lernen? Und wie schnell schaffe ich die und die Passage zu lernen? Und ich sofort wieder in diesen Leistungsdruckmodus gekommen bin, weil es halt was Neues war, was ich irgendwie meistern wollte und gesagt habe, nee, ich habe eigentlich damit angefangen, weil es ein toller Ausgleich für mich ist, weil ich so viel arbeite, dass ich was brauche, wo ich in die Ruhe komme, wo ich mit dem Kopf einen Ausgleich habe und wo ich keinen Stress mit habe. Und wenn ich mir jetzt sage, ich muss so und so viele Lieder im Jahr lernen oder ich muss so und so schnell das und das lernen, dann setzt mich das nur wieder in diese Leistungsdruckspirale, die ich überhaupt nicht haben möchte und nicht brauche gerade in meinem Leben. Und die halt, wie gesagt, auch ganz, ganz viele beim Essen haben. Und deswegen ist das einzige Ziel, was ich mir gesetzt habe, mir kein Ziel mehr zu setzen, was das angeht. Und ja, ich spiele viel zu wenig Klavier. Und ja, ich spiele richtig schlecht Klavier. Aber das ist okay. Ich spiele es einfach, weil es mir Spaß macht. Und das ist der einzige Sinn. Es ist für mich ein bisschen wie Meditation, es ist ein Ruhepol, es macht mir Spaß und es reicht mir. Und ob ich die Töne richtig treffe, ob ich schnell genug spiele, ob ich die Hand falsch halte, ist mir völlig egal. Und sicherlich gibt es Methoden, wie ich das schneller lernen würde und schneller vorankommen würde. Aber das brauche ich nicht. Ich habe genug Bereiche in meinem Leben, wo mir das Vorankommen wichtig ist und wo ich es schaffe. Und da muss ich mir nicht noch mehr Druck machen. Und ja, das kann vielleicht vielen anderen auch als Inspiration helfen, sich mal so eine Challenge zu nehmen, dass die für viele ist die Komfortzone nicht ein Ziel zu erreichen oder sich ein Ziel zu setzen, sondern, außerhalb der Komfortzone, sondern für viele ist außerhalb der Komfortzone mal locker zu lassen. Ja, es gibt Leute, die sind so auf Leistung getrimmt, für die, natürlich ist es anstrengend, Leistung zu bringen, aber die richtige Challenge ist für diese Leute, mal keine Leistung zu bringen. Einfach mal locker zu lassen und zu sagen, es ist okay, nicht in allem der Beste zu sein und nicht schnell zu lernen, sondern einfach mal im Moment zu sein und Spaß zu haben. Okay, das war mir wichtig einmal zu erzählen, weil wir einfach dieses schöne Gespräch im Coaching hatten und ich dachte, vielleicht erkennt sich ja doch der ein oder andere wieder bei diesem ganzen Thema mit sich selbst Druck machen und sich selbst Ziele setzen. Insofern hoffe ich, das Ganze war spannend, auch wenn bei solchen Erzählfolgen ich ja immer so ein bisschen vom Thema hin und her springe und nicht einen super roten Faden habe. Aber gerade bei vielen persönlichen Geschichten kommt man natürlich auch vom Stöckchen aufs Hölzchen. Aber ich finde es immer diesen Austausch sehr, sehr spannend, auch wenn die Teilnehmer mir da was von sich erzählen. Deswegen ist das für euch bestimmt auch interessant. Insofern, wie gesagt, wenn ihr selbst mal ins Coaching reinschnuppern wollt, einfach mal eine kostenlose Beratungsstunde haben wollt, hüpft mal auf karvencoaching.de, guckt euch das Ganze an. Und ansonsten abonniert gern den Podcast hier. Ich würde mich wirklich mega freuen. Ist ein Herzensprojekt von mir, für was ich oft zu wenig Zeit habe und mich darum umso mehr freue, wenn ich ein Feedback zu den Podcast-Folgen bekomme. Also, insofern hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.